Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch ein Thema aus der Nachrichtenflut und reden darüber. Wir sind ich, Sandra, Mimi, Nora und Maria. Letzte Woche haben Mimi und ich über die Epstein-Files gesprochen. Heute habe ich am Anfang einen speziellen Gast und später schaut Nora noch für das Speed-Dating vorbei. Denn Februar ist Black History Month, auch in Österreich. Der Aktionsmonat soll die Geschichte schwarzer Menschen sichtbar machen, ihre gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebensrealitäten zeigen und die Auseinandersetzung mit Diskriminierungserfahrungen vertiefen. Dieses Jahr hat der Black History Month sein 100-jähriges Jubiläum. Aber was bedeutet dieser Monat eigentlich hier bei uns und warum ist es so wichtig, dass wir über schwarze Geschichte in Österreich sprechen? Das möchte ich unter anderem mit meinem Gast heute besprechen, Journalist, Host und DJ Tori Reichel. Hallo Tori, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Du hast ja in deiner Arbeit als Journalist sehr viel über die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen in Österreich berichtet. Letztes Jahr hast du eine Dokumentation gemacht über schwarze Menschen im Spitzensport in Österreich. Mhm. Wie würdest du die Lebensrealität für schwarze Menschen in Österreich beschreiben?
Puh, tue ich mir schwer jetzt mit wenigen Worten, aber ich würde sagen, divers, unterschiedlich. Also das Erste, was ich betonen will, ist, dass die Lebensrealität von schwarzen Menschen schon Gemeinsamkeiten hat, auch in Österreich, aber halt auch große Unterschiede, weil wir keine homogene Community sind. Wir sind quasi viele Communities. Wir kommen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontexten, mit verschiedener Geschichte. Und genau, ich glaube halt, dass schwarze Geschichte in einem europäischen, westlichen, weißen Land immer irgendwo von Struggle und Resistance geprägt ist. Aber wie genau das dann ausschaut, kann variieren.
Gibt es Bereiche, wo Diskriminierung besonders stark ist? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, am Arbeitsmarkt, Bildung oder Polizei?
Was man auf jeden Fall sagen kann, dazu gibt es auch Studien in Österreich, ist, dass die strukturelle Diskriminierung von schwarzen Menschen und antischwarzer Rassismus eigentlich in fast allen Bereichen außergewöhnlich hoch ist. Also sei es jetzt das Gesundheitswesen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in Situationen mit der Polizei, da fällt einfach auch auf nach wie vor, dass Österreich starke Probleme hat. Vielleicht auch, weil wir uns dem Thema historisch nicht sehr stark zugewandt haben und Rassismus in der Gesellschaft allgemein ein Problem ist. Also ich kann jetzt keinen spezifischen Aspekt herausheben, wo man sagt, okay, da ist antischwarzer Rassismus ein besonders großes Problem in Österreich, sondern es ist eher so, dass es in vielen Bereichen ein Problem ist, würde ich sagen.
Wie genau meinst du das mit, dass Österreich sich mit der schwarzen Geschichte im eigenen Land nicht beschäftigt hat?
Naja, ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele andere westeuropäische Länder Kolonialmächte waren oder direkte Kolonialmächte waren, weil ich will nicht sagen, dass Österreich keine Rolle im Kolonialismus gespielt hat. Aber wenn du so direkt quasi mit deiner rassistischen Geschichte konfrontiert bist, wie, sagen wir jetzt mal, Frankreich, Großbritannien, Belgien, die Niederlande, dann bist du zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch gezwungen, dich mit deiner rassistischen Geschichte auseinanderzusetzen. In Österreich ist das jetzt primär nicht der Fall. Wir haben halt einen starken Fokus auf die NS-Vergangenheit, was extrem wichtig ist. Und da muss man auch dazu sagen, auch in Österreich sind schwarze Menschen im Nationalsozialismus Opfer von nationalsozialistischer Gewalt geworden. Da ist gerade eine super Doku, die ich mir erst anschauen muss, ein Universum History rausgekommen, das letzte Woche im ORF gelaufen ist, von meinem Kollegen Jermaine Raffington, gemeinsam mit anderen Leuten. Bin ich sehr gespannt, den Film zu sehen. Aber ja, genau, es ist halt trotzdem in unserer Aufarbeitung von rassistischer Geschichte irgendwie ein Side-Aspect, würde ich jetzt mal sagen, nach wie vor. Und ich glaube, genau deswegen ist das Black History Month auch eine super Möglichkeit, sich diese Geschichte genauer anzuschauen. Und es ist nicht so, als wäre die Geschichte nicht aufgearbeitet worden. Es gibt super HistorikerInnen, JournalistInnen, die seit Jahren, Jahrzehnten Arbeit machen und versuchen, auf die Geschichte von schwarzen Menschen in Österreich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, Black History Month ist einfach eine super Chance, sich das nochmal genauer zu Gemüte zu führen.
Hast du das Gefühl, der Diskurs zum Beispiel über den Black History Month in Österreich hat sich in den letzten Jahren verändert? Ist da mehr Awareness da?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dass natürlich 2020 und das Black Lives Matter Movement, George Floyd und alles, was darum passiert ist, mal kurzfristig sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Wir hatten ja in Österreich nach George Floyd auch das Black Voices Volksbegehren. Das die 100.000er-Grenze nicht geschafft hat, was auch irgendwo zeigt, dass das Thema nicht die Aufmerksamkeit in der breiten Masse bekommen hat, die es verdienen würde. Und ja, ich glaube, dieser Struggle ist nach wie vor da und ich würde mir wünschen, dass das Thema auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Es passieren halt auch einfach wahnsinnig viele Dinge momentan und es ist schwierig, seinen Fokus auf alle Aspekte zu lenken, die momentan so vor sich gehen. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man auch so ein Thema wie antischwarzen Rassismus, wobei Black History Month ja nicht nur Rassismus ist, sondern auch die Errungenschaften und die Contributions in der Gesellschaft aufzeigen soll.
Du hast ja gerade auch die Black Lives Matter Demos angesprochen. Mhm. Das war ja auch in Österreich 2020. Allein in Wien waren 50.000 Menschen auf der Straße und haben demonstriert. Was würdest du sagen, hat sich seitdem verändert oder hat sich überhaupt nachhaltig was verändert oder war es eher ein Momentum, wo halt gerade dann alle irgendwie mitgemacht haben?
Es war auf jeden Fall sehr viel Momentum. Ich kann mich erinnern, dass das, glaube ich, damals auch den Leuten aus den Communities und den Leuten, die wirklich die Grassroots-Arbeit machen, auch bewusst war, dass da jetzt wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit sehr kurz da ist und die nicht langfristig so haltbar sein wird. Ich glaube, was es wirklich verändert hat, ist, dass es eine Chance war für schwarze Menschen, schwarze Communities, sich mehr miteinander auszutauschen und auch so innerhalb sozusagen jetzt nicht nur in der Kommunikation mit der breiten Masse, sondern sich auch untereinander zu vernetzen und mal zu sehen, hey, wir sind gar nicht so wenige. Wir sind zehntausende Menschen, die hier zusammenkommen, die irgendwo aus der afrikanischen Diaspora sind. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Connections geknüpft worden innerhalb von Österreich, aber auch mit anderen Ländern international. Ist da extrem viel Vernetzung passiert. Social Media hat da einfach wahnsinnig viel möglich gemacht. Und diese Connections, ich sehe es einfach bei mir selber auch, sind bis heute halt da. Das ist immer extrem wichtig, dass man sich vernetzen kann und dass man einfach miteinander in Touch ist. Und da hat sich, glaube ich, schon viel getan. Wie gesagt, die strukturellen Probleme sind nach wie vor die gleichen. Da hat sich nicht viel getan.
Die Black Lives Matters Bewegung kam ja aus Amerika auch. Also Thema Polizeigewalt, anti-schwarzer Rassismus. Kann man diesen Diskurs aus Amerika, wenn es um diese Themen geht, eins zu eins bei uns so übernehmen? Oder wo sind da so die Unterschiede, wenn es um Europa geht oder um Österreich?
Eins zu eins kann man ihn definitiv nicht übernehmen, allein schon, weil die Geschichte von AfroamerikanerInnen, schwarzen Menschen in den USA, historisch eine ganz andere ist durch den transatlantischen Versklavungshandel. Was nicht heißt, dass der nicht auch indirekt Einfluss auf die Realität von schwarzen Menschen in Europa hatte. Oder hat. Den Black History Month in einem Land wie Österreich anzugehen, ist immer auch die Frage so, okay, wie kann man das überhaupt von einem amerikanischen Kontext auf einen europäischen, österreichischen Kontext ummünzen? Und ich glaube, was alle schwarzen Realitäten, Experiences irgendwo verbindet, ist ein Struggle gegen ein globales rassistisches System sozusagen. Das sieht in jedem Land und in jeder Gesellschaft unterschiedlich aus. Oder bis zu einem gewissen Grad unterschiedlich aus, hat aber dann immer Ebenen, die sie auch miteinander verbinden. Und es ist auch mega wichtig sozusagen, dass die Diasporas und Communities in verschiedenen Ländern ein bisschen einen Überblick haben, was in den anderen Ländern passiert. Und Black History Month ist halt auch eine super Möglichkeit, die jeweiligen Kontexte von einem Land, so okay, was sind unsere Experiences hier, was sind unsere Realitäten, sich da einfach auszutauschen.
Hast du doch das Gefühl, dass es da genug Raum in den Medien gibt, um diese Perspektiven darzustellen? Ich meine, du bist ja selber Journalist, ja. Kennst die Medienbranche. Hast du das Gefühl, die mediale Berichterstattung hat sich verändert?
Wir haben nach wie vor viel zu wenige Plattformen und Möglichkeiten, uns da in den Medien einzubringen. Aber natürlich die Leute, die in den Medien sind, machen hervorragende Arbeit. Vor allem schwarze Journalistinnen und Journalisten sind jetzt in den letzten Jahren schon auch wirklich, wirklich tolle, talentierte Leute nachgekommen. Social Media macht auch einfach ganz viel möglich. Ich glaube, abseits von traditionellen Medien hat sich da auch ganz viel getan, wo Leute wirklich auch professionellen Journalismus unabhängig von Mainstream-Medien machen und ihre Stories erzählen. Aber wie gesagt, jetzt gerade in den letzten Jahren sind ein paar Filme und Dokumentationen und ja Stories von schwarzen Journalistinnen, schwarzen Menschen, Creatoren erzählt worden, die super sind. Und es gibt, ich denke an Austro-Schwarz von Muizu Matara. Ich denke an die ORF-Doku, von der ich vorher gerade geredet habe, die jetzt gerade gelaufen ist. Aisha Sané und viele andere Leute bei FM4, die super Arbeit machen. Es gibt ganz viele Leute, die versuchen, diese Stories aus einer schwarzen Perspektive auch zu erzählen und nicht immer aus einem, okay, da redet jemand über uns, sondern wir erzählen unsere Storys selber. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan.
Rassismus gab es immer schon, aber trotzdem in den letzten Jahren, dass in Europa vermehrt ein Rechtsruck, in Amerika Donald Trump als Präsident. Wie hast du das Gefühl, ist es auch bei uns angestiegen?
Ich glaube, dass es sich weiter polarisiert hat. Ich glaube, dass wir, also wenn ich jetzt an meine eigene Lebensrealität denke, weiß ich, dass antischwarzer Rassismus immer existiert hat, so in den 90ern, in den Nullerjahren. Es hat sich halt weiter auseinanderdividiert. Mittlerweile glaube ich, es ist von einem Phänomen, das man vielleicht nicht mitbekommen hat, wenn man nicht davon betroffen war, ist es halt jetzt so, dass wir ja eine extrem starke extreme Rechte haben und Sachen halt enttabuisiert sind. Gleichzeitig haben wir aber auch auf der anderen Seite Leute, die auf einem ganz anderen Level gebildet und sensibilisiert sind, wenn es darum geht, antirassistisch zu sein oder antirassistische Arbeit zu unterstützen. Also ja, ich glaube, das ist wie bei allen anderen Sachen momentan auch. Es ist halt polarisiert, ein bisschen radikalisiert und hat sich dadurch ein bisschen zugespitzt. Aber das Problem war immer da.
Gibt es da auch Sachen, wo du das Gefühl hast, darüber wird irgendwie zu wenig diskutiert oder gesprochen, wenn es zum Beispiel um antischwarzen Rassismus geht?
Eine Sache, die ich einfach sehr gern betone, ist, dass auch wenn man sich geschichtlich anschaut, und darum geht es ja auch im Black History Month, dass Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, wie sehr schwarze Menschen seit Jahrhunderten ein Teil der europäischen Gesellschaft sind. Ein Buch, das mir da selber extrem die Augen geöffnet hat, war Afropäisch, glaube ich, heißt auf Deutsch, von Johnny Pitts, ein britischer Autor, der durch Europa gereist ist und sich in verschiedenen Ländern anhand seiner eigenen Reise dann die Geschichten von den jeweiligen Communities aus den jeweiligen Ländern erzählt und du einfach siehst, okay, in allen europäischen Ländern ist die schwarze Geschichte ein bisschen unterschiedlich, aber fast alle haben seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, schwarze Communities, die dieses Land mitgeprägt haben und die ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich glaube, wir denken bei solchen Sachen immer, okay, da geht es um die letzten 15, 20, 30 Jahre vielleicht, wo schwarze Menschen irgendwie eine Rolle in unserer Gesellschaft hier spielen. Aber that's not the case. Wir sind schon lange da und wir haben schon lange allein wenn man sich den Zweiten Weltkrieg anschaut und wie verzerrt die Geschichte da erzählt ist, wie viele afrikanische Soldatinnen und Soldaten bei der Befreiung von den Nazis mitgekämpft haben, die dann bewusst nicht dargestellt wurden in Bildern, Medien, Filmaufnahmen, aus dem Stadtbild geschafft wurden sozusagen, nachdem Paris befreit wurde, wurden die ganzen Truppen, die aus Afrika gekommen sind, bei der Parade zum Beispiel bewusst versteckt sozusagen, damit man nur weiße Soldaten sieht und ein Bild entstanden ist, dass weiße Soldaten Europa befreit haben von den Nazis, aber in Wirklichkeit waren auch da schwarze Menschen so ein wesentlicher Teil. Und ja, wenn man ein bisschen eine Affinität für Geschichte hat und ein bisschen eine Geschichte, dann ist es ein wahnsinnig spannendes Thema, wo man merkt, da ist ganz viel noch nicht erzählt und ich hoffe, dass da noch mehr Stories erzählt werden.
Wie glaubst du, könnte man denn da mehr Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen? Weil ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich fand es auch interessant, jetzt beim Super Bowl, bei der Halftime-Show, bei Bad Bunny, dass dann danach so, er ist ja kein Amerikaner und sich Leute erst dann mit der Geschichte von Puerto Rico zum Beispiel beschäftigt haben und was da eigentlich Amerika zu tun hat. Also wie kann man das schaffen, dass da einfach ein größeres Bewusstsein ist, auch bei uns?
Ich glaube, für Bewusstsein braucht es immer Sichtbarkeit und Plattform. Wir haben immer sehr viel Diskussion darüber, wie löst es wirklich unsere Probleme, wenn wir Quoten haben oder Leute in Positionen setzen, in die sie vielleicht sonst nicht kommen würden aus strukturellen Gründen. Und ich glaube, am Ende des Tages muss man einfach sagen, ja, es macht einen Unterschied, wenn Leute die Möglichkeit bekommen, wichtige Positionen zu besetzen, die schwarz sind, die von gewissen Sachen selbst betroffen sind, dann haben die halt die Möglichkeit, Geschichten anders zu erzählen und auch ein viel größeres, breiteres Publikum zu erreichen. Medien spielen da eine Riesenrolle. Also ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute in besseren Positionen und wir brauchen vor allem auch Leute aus der Mehrheitsgesellschaft und viele weiße Menschen, die den Raum geben, die vielleicht nicht immer selber den Raum einnehmen, sondern sich auch mal überlegen, hey, wen kann ich eine Plattform bieten, um seine Geschichte zu erzählen? Und ich glaube, dann wären auch weniger Missverständnisse da. Wenn Leute die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichten zu erzählen, glaube ich, dann macht es bei vielen Leuten auch Klick und die sehen auch, hey, ich habe das einfach nicht gewusst, ich habe diese Seite der Geschichte noch nie betrachtet. Ja, also ich glaube, das spielt eine Riesenrolle.
wenn du auch die Medien ansprichst, wie ist es für dich gewesen? Du machst es ja auch schon lange jetzt, als schwarzer Journalist in Österreich zu arbeiten.
Irgendwo auf eine gewisse Art und Weise einsam. Also wenn ich jetzt vor allem an meine Anfangszeit denke, dann waren da einfach ganz wenige schwarze Journalistinnen und Journalisten. Mein persönliches größtes Learning war, ich habe viele Jahre am Anfang meiner journalistischen Karriere damit verbracht, zu versuchen, sag ich mal, einer weißen Mehrheitsgesellschaft eine schwarze Experience nahezubringen, was sehr ermüdend sein kann an einem gewissen Punkt, wenn du die ganze Zeit versuchst zu erklären, so hey, unsere Struggles sind echt und Rassismus existiert. Und das sind dann Diskussionen gewesen, die sich wiederholt haben und wieder wiederholt haben. Und ja, mittlerweile bin ich auch einfach zu der Erkenntnis gekommen, wir sind eine diverse Gesellschaft. Das trifft jetzt nicht nur schwarze Menschen zu, sondern wir sind einfach eine Gesellschaft, die von Menschen aus allen möglichen Communities zusammengesetzt ist. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann denke ich auch ganz viel daran, diese Leute zu bestärken, den Teil der Gesellschaft zu bestärken, der ansonsten nicht so bestärkt wird und der vielleicht nicht, der sich nicht gesehen fühlt und seine Geschichten in den Medien wiederfindet. Das ist momentan oder mittlerweile mein persönlicher primärer Gedanke. Ich will die Geschichten auch für andere junge schwarze Menschen erzählen. Nicht nur junge schwarze Menschen, aber vor allem auch die, damit die sich vielleicht empowered fühlen, dann später ihre Geschichten zu erzählen. Und natürlich ist es auch wichtig, dann die breite Masse der Mehrheitsgesellschaft sozusagen zu erreichen. Aber das ist für mich mittlerweile der Afterthought ein bisschen.
Ja, ich fand es auch immer, wenn es so, also ganz anders, aber immer frustrierend, wenn es darum geht, im Jugoslawienkrieg, zum Beispiel bei mir mit meinem Balkan-Background. Und ich merke immer, du musst von Zero anfangen. Du kannst nie davon ausgehen, auf die most basic Sachen. Ich muss immer von Null anfangen mit allen Informationen, weil einfach das Wissen nicht da ist. Und das ist halt trotzdem was anderes natürlich, aber es war in Europa.
Ja, merkst, absolut.
Das ist so part.
Das kann absolut frustrierend sein. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, ich glaube, Journalismus ist ganz viel. Also man kann niemanden abverlangen, dass er Sachen schon weiß. Und das versuche ich auch im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube, man kann aber Leuten zutrauen, dass sie die Geschichten checken und die Zusammenhänge checken und irgendwie die Sache angehen, als würden die Leute noch nichts wissen, aber alles verstehen, wenn man es ihnen erklärt.
Ist dann sowas wie, ich meine, reicht dann überhaupt sowas wie Black History Month? Soll es eigentlich nicht was sein, mit dem man sich mehr als nur einen Monat beschäftigt?
Absolut. Also natürlich ist die Sache nicht getan. Das ist ähnlich wie im Pride Month. Du kannst nicht Sachen in 30 Tagen abspeisen und dann kämen wir wieder zur normalen Agenda zurück, als wäre nichts gewesen. Aber trotzdem, glaube ich, braucht's so Punkte, wo man die Sachen dann highlightet und nochmal extra genau hinschaut und genau solche Diskussionen auch hat. So, braucht's das und wann, wie erzählt man die Geschichten am besten? Warum braucht's es? Wie schaut schwarze Geschichte in einem Land wie Österreich spezifisch aus? Ist auch immer für mich selber wieder so ein bisschen so ein Reflexionsprozess einmal im Jahr, weil man dann immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wird.
Was können denn zum Beispiel unsere Zuhörerinnen oder als Menschen, die in Österreich leben, tun?
Ich glaube, einerseits selbst neugierig sein, versuchen sich dem Thema gegenüber offen zu sein, zu versuchen wirklich die Geschichten, die erzählt werden, sich anzuhören, zuhören in erster Linie, ganz viel zuhören. Und wenn man selbst eine Plattform hat, vielleicht auch diese Plattform in irgendeiner Form oder in einer Position sitzt, wo man Leuten ermöglichen kann, Geschichten zu erzählen oder ihre Experiences irgendwie anders darzustellen, dass man sich überlegt, hey, was habe ich für Privilegien und wie kann ich die einsetzen, vielleicht damit solche Sachen ein bisschen mehr Plattform und Raum bekommen, um erzählt zu werden.
Finde ich ein gutes Schlusswort. Tori, danke für das Gespräch. Wenn man deine Arbeit verfolgen möchte, kann man das gern auf Social Media?
Kann man das gerne auf Social Media, mein Instagram-Account Tori's Nest. Ich arbeite regelmäßig für die ORF-Minderheitenredaktion und mache dort Reportagen. Nicht nur, aber auch über Themen, die schwarze Menschen betreffen. Also schaut euch das Format Betrifft uns an. Gibt's auf ORF1, ORF2 und auch online YouTube, ORF On. Wird wöchentlich ausgestrahlt. Meine Kolleginnen und Kollegen machen auch ganz großartige Arbeit dort. Also es gibt mehr als genug anzuschauen, anzuhören.
Und du hast ja auch einige Bücher und Filme genannt, mit denen man sich nicht nur im Black History Month beschäftigen sollte, aber wir verlinken die euch gern. Also findet ihr nochmal in den Shownotes. Danke, Tori.
Danke dir, Sandra.
So, und weil Nora aus ihrem Urlaub zurück ist und wir uns jetzt so lange nicht mehr gesehen haben, weiß ich gar nicht mehr so richtig, wer du bist. Deswegen gibt's jetzt eine Runde Speed Dating. Nora, du bist zurück aus Sri Lanka.
Ja.
Wie war's?
Absolut traumhaft. Wunderbar. Ich habe ein Talent, und zwar, dass ich im Flugzeug sehr gut schlafen kann. Und deshalb geht's heute sogar mit dem Jetlag.
I wish I had that too. Ich kann nie schlafen im Flugzeug. Magst du anfangen?
Sehr gerne.
Rubrik Speed Dating.
Liebe Sandra, die Mimi hatet mich immer ein bisschen für meine Entweder-Oder-Fragen, aber trotzdem gibt es jetzt eine Entweder-Oder-Frage. Lieber ein furchtbares Tattoo haben oder nie wieder ein Tattoo machen können?
Lieber ein furchtbares.
Aber I'm talking about...
Kannst weglesen lassen.
Nein, das darfst du nicht.
Weiß ich, wie groß es ist zum Beispiel.
Oh gut.
Ist es ein Arschgeweih oder irgendwie so ein...
Arschgeweih ist ja nicht schrecklich.
Ein Riesenlöwe.
Nein, es muss nicht besonders groß sein.
Ich will schon noch ein paar Tattoos. Okay. Wobei, dann hast du es für immer oben. Es kommt auch darauf an, welche Stelle. Wenn es eine Stelle ist, die ich jetzt nicht jeden Tag sehe.
Stimmt, du darfst dir die Stelle auch aussuchen.
Ja, dann würde ich. Weiß ich, kann sie auch im Fuß irgendwo.
Ja, voll. Okay, gute Wahl. Welche Farbe ist dein Lieblingsgummibärchen?
Grün.
Fühle ich.
Grün und rot eigentlich.
Und weiß, oder?
Weiß ist disgusting.
Ich finde am grausamsten.
Weiß finde ich ekelhaft.
Gelb und orange.
Orange, echt?
Ja, das sind immer die, die überbleiben bei mir.
Ich mag halt alles, was so Apfel, Beeren. Aber weiß finde ich anders.
Was ist eigentlich grün? Ist das Apfel?
Apfel, oder?
Ich weiß es nicht. Egal. Okay, Sandra, das ist jetzt eine persönliche Frage, eine sehr persönliche Frage. Kennst du diese Momente, wenn man manchmal in der Nacht so aufwacht und sich so denkt, oh mein Gott, was war das? What the fuck, was ist da passiert? So Momente, in die du einfach nie wieder zurück möchtest, weil sie so extrem peinlich oder sowas waren. Hast du solche Momente? Und wenn ja, was war so ein Moment?
Habe ich, also ich bin der ärgste Overthinker. Ich bin die Erste, die nach irgendwelchen Situationen, aber da muss ich kurz, ja, auf jeden Fall. Also ich hinterfrage generell manchmal, wenn ich zur Kassiererin irgendwie Hallo sage oder so, kann es sein, dass ich rausgehe und denke, oh mein Gott, war ich jetzt irgendwie awkward oder schräg?
Mhm.
Oder so eine Sache, die mir, ich kann jetzt nur nicht eine spezifische, ich will sie auch nicht erzählen.
Ja.
So. Aber ja.
Ja.
Nora, are you ready?
I'm ready.
Wenn du mich in einer Menschenmenge finden müsstest, many people, du siehst mich nicht, aber du weißt, ich bin dort. Du darfst nicht meinen Namen schreien. Was würdest du sagen? Wie würdest du mich rufen?
Darf ich Cassandra sagen?
Ja, theoretisch.
Ich würde Cassandra
sagen. Eigentlich Cassandra.
Ja, aber das ist halt der Name. Das
eigentlich
wissen wir alle. Ich überlege gerade. Wüsste ich nicht. Gute Frage, doch.
Wobei das eh dein Main-Nickname für mich ist.
Ich glaube, auf Perlchen würdest du auch
Pärchen
reagieren.
Würde ich auch hören.
Ja, Perlchen ist gut.
Ich glaube, Perlchen.
Prinzipessa.
Nora, wenn du in einer fiktionalen Welt leben könntest, egal ob aus einem Buch, Serie, Film, wo würdest du leben?
Irgendwie sowas wie Lazy Town oder so, wäre legendary.
Das ist so lustig, weil ich jetzt das Erste, was ich dachte, dass du sagen wirst, ist Lazy Town.
Ja, Lazy Town wäre ganz wild.
Ich sehe dich da auch.
Ich sehe mich da auch.
Aber ich glaube, ich sehe dich einfach als die mit den pinken Haaren.
Stefanie.
Ja.
Ja, ich wäre gerne in Lazy Town. Aber ich muss dafür immer bleiben.
Ja.
Dann mache ich Lazy Town, weil ich habe mir dann auch so kurz überlegt, so irgendwas Süßes wie so in so ein Kinderbuch, so Kinder aus Bullaby oder sowas, weil ich glaube, da würde ich halt meine innere Mitte mal finden. Aber ich mache Lazy Town, das ist irgendwie lustiger, glaube ich.
Finde ich eine gute Wahl.
Danke.
Du bist ja auch so ein Spaßgetränke-Fan wie ich.
Mhm.
Welches Spaßgetränk wärst du?
Welches Spaßgetränk ich wäre?
Wärst du? Will auch kurze Beschreibung, warum.
Oh mein Gott, tolle Frage. Irgendwas, was... Es ist so langweilig, wenn ich jetzt Kombucha sage. Aber Kombucha hydrated. Ich wäre nicht gern sowas, wo so Milch oder so drin ist, weil ich glaube, da bist du auf Dauer, weiß ich nicht, hast du nicht immer so Bock drauf. Und ich wäre... ich mache Kombucha, aber ich bin so ein funky Kombucha mit so lustigen Gewürzchen drin.
Sehe ich.
Aber andererseits kann ich dann schnell schlecht werden. Das ist auch nicht so geil. Nein, egal.
Wir bleiben bei Kombucha.
Wir machen Kombucha. Ich war mal bei einem Bewerbungsgespräch, da haben sie gefragt, wenn du, und die kann ich dir auch gleich stellen, diese Frage, wenn du ein Milchprodukt wärst, welches du wärst?
Oh, beim Bewerbungsgespräch. Ich würde sagen, Classic-Joghurt, so ein griechischer Joghurt.
Slam.
Aber ich versuche gerade eine Begründung, warum zu finden.
Weil
so.
Es schmeckt.
Weil es schmeckt, ja.
Sehr gut.
Danke, Nora.
Danke, Sandra.
Das war's mit dieser Folge Was los? Kommentiert, teilt.
Gebt uns 5 Sterne.
Gebt uns 5 Sterne.
Lieb zu uns.
Schaltet nächste Woche wieder ein. Und ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Was los? Also uns 4 live erleben wollt.
Dann ist heute euer Glückstag.
Nicht ganz heute, aber am 25. Februar 2026 sind wir bei der Missing Link Podcast Nacht.
Nee, aber heute ist der Glückstag, weil heute wird die frohe Botschaft quasi verkündet.
Also heute werden wir uns. Tickets kann man sich jetzt schon kaufen. Startet um 18 Uhr und wir sind auch der erste Programmpunkt, also früh da sein.
Juhu, wir freuen uns.
Tschüssi.